Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die Rasensaison ist eröffnet. In Nottingham, in Sertogenbosch und in Stuttgart hat die ATP und die WTA an diesem Wochenende und in dieser Woche gespielt. Und wir haben schon mal so einen ganz kleinen Vorgeschmack bekommen auf das, was uns in den nächsten Wochen erwarten wird, inklusive Wimbledon. Auch wenn wir bei einem Turnier sagen können, die zwei Finalistinnen haben mit Wimbledon nichts am Hut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und an meiner Seite heute mal wieder zur Abwechslung Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas. Bis jetzt. Zwei Jahre her?
Zwei Jahre seit den Australian Open. Das erste Mal, dass wir wieder Seite an Seite einen Podcast aufnehmen.
Oder Davis Cup vielleicht damals.
Das könnte auch sein. Das könnte auch sein, ja. Auf jeden Fall nehmen wir Seite an Seite auf und es ist komplett ungewohnt, dich hier so zu sehen. Wir haben die Rasensaison, die eröffnet worden ist. Und es ist ja schon immer der größte Schnitt zwischen zwei Tennissaisons, oder?
Ja, irgendwie natürlich auch völlig zu Recht besteht der Eindruck, dass alles irgendwie gleich ist mittlerweile im Tennis, aber wir müssen uns ja wirklich nur angucken, wer hier weit in den Turnieren gekommen sind. Das sind schon Spieler und Spielerinnen, die besonders gut mit den Bedingungen zurechtkommen und ich finde, wir haben auch gerade in der Vorbereitung so ein bisschen mal durch die Rankings der beiden geguckt, wer könnte denn über die Titel oder um die Titel am Ende in Wimbledon mitspielen. Und so groß ist die Liste jeweils nicht. Also es gibt schon einfach Experten und Expertinnen und man sieht es dann, finde ich, eben auch im Spiel selbst. Ich meine, es gab einfach einige, die sich sehr schwer in dieser Woche getan haben mit den Rasenbedingungen und bei anderen sieht es so leicht aus. Müssen nur zu Andy Murray hingucken und all der Erfahrung, die er hat. Man sieht einfach, der bewegt sich so locker und leicht auf dem Rasen und dann schaut man vielleicht zu einem prominenten Namen bei den Namen Maria Sakkari. Da sieht man, die tut sich aber arg schwer mit dem Rasen.
Kaspar Ruud, der in dieser Woche noch nicht gespielt hat, der hat gesagt, Gras ist fürs Golfen da und er wird nächste Woche in Queens spielen und wird da seine Künste ja vorweisen können. Aber es ist dann schon immer, es ist eine schöne Zwischensaison, diese Grassaison, wie ich finde. Ich mag es sehr gerne, ich mag dann auch die Spezialisten dann sehen. Wir erleben gleich Alison Risk zum Beispiel, über die wir sprechen können. Das ist eine der Spezialistinnen. Matteo Berrettini hat sein Comeback gegeben in dieser Woche, ein sehr erfolgreiches Comeback, dann auch auf Rasen und es war wahrscheinlich der beste Schritt, den er überhaupt machen konnte. Wir haben mit Beatrice Haddad-Mai eine Spielerin, die eigentlich noch nicht so richtig in diesem Tritt drin ist. Und dann haben wir mit Arina Sabalenka und Ekaterina Alexandrova zwei Spielerinnen, die mit dem Rasen auch sehr gut klarkommen, die aber mit Wimbledon nichts zu tun haben. Darüber sprechen wir gleich. Aber insgesamt, was du gesagt hast, diese Spezialistinnen und Spezialisten, die da einfach da sind und die dann einfach so ein bisschen ja, für ein paar Wochen das Tennis und die Schlagzeilen beherrschen. Ich finde, das ist eine ganz coole Abwechslung danach.
Ja, es kann dem Tennis nicht schaden. Und ich meine, wir sind ja alsbald schon wieder zurück auf dem Hardcourt und dann werden wieder dieselben Namen dominieren. Dann ist das Damenfeld wieder komplett offen. Bei den Herren sind dann eben exakt die Namen, die jetzt schon über den Hart und den Sand in den ersten 5,5 Monaten des Jahres dominiert haben, wieder oben dabei. Also die werden wir alle schon wieder früh genug sehen. Und naja, es ist ja auch einfach schon dahingehend spannend, dass wir bei beiden Ausgaben, Herren wie Damen in Wimbledon, damit rechnen können, dass ein, zwei Namen weit in den Turnieren kommen werden, mit denen man vielleicht so im Tennisalltag nicht mehr rechnen kann.
Ja, die russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler werden nicht zugelassen sein in Wimbledon. Da hat sich jetzt auch nichts dran geändert. Und wir werden gleich in unserem ersten Teil über die Frauen sprechen. Die haben nämlich in Nottingham und in Sertogenbosch gespielt. Und gerade in Sertogenbosch gab es ein Finale, was wir so nicht sehen werden in Wimbledon. Was wir so nicht sehen werden, wahrscheinlich vor der Hartplatzsaison dann wieder. Und wir werden dann über Beatrice Haddad-Mahia sprechen, die ja ihre Premiere gefeiert hat, ihr erstes WTA-Turnier gewonnen hat und dann jetzt wahrscheinlich in Wimbledon gesetzt sein wird. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Beatrice Haddad-Maia und Ekaterina Alexandrova, das sind die beiden Titelträgerinnen der beiden Vorbereitungsturniere auf Wimbledon, auf Rasen und in den ersten beiden in Sertogenbosch und in Nottingham. Lass uns als erstes mal über Sertogenbosch sprechen. Sertogenbosch ist ein Turnier, was wir traditionell jetzt ja auch schon seit 30, 40 Jahren auf der Tour erleben und was traditionell eins der größeren Vorbereitungsturniere ist auf Wimbledon. Früher hieß es Rosmalen, das ist der Nebenort Sertogenbosch. Und seit ein paar Jahren wird halt in Sertogenbosch gespielt. 203.000 Euro war es dotiert, das 250er-Turnier der Frauen. Arina Sabalenka war hier an 1 gesetzt in der ersten Runde, hatte dann gleich in der ersten Runde eine Spielerin an ihrer Seite oder gegen sich mit Katerina Beindl, Katerina Kozlova, wie sie eigentlich hieß. Und die hat sie besiegt aus der Ukraine. Das war dann schon gleich erstmal so ein bisschen, ja, vielleicht awkward. Sie hat das Finale erreicht. Sie hat es allerdings verloren gegen Ekaterina Alexandrova, die dieses Turnier gewonnen hat und insgesamt ihren zweiten WTA-Titel geholt hat. Wir haben über Ekaterina Alexandrova in den letzten Wochen dann auch während der Sandplatzsaison gesprochen. Sie ist eine, die nicht unbedingt die positivste Energie dann ausstrahlt auf dem Tennisplatz. Aber sie hat dieses Turnier gewonnen und sie hat dieses Turnier vor allen Dingen sehr, sehr souverän gewonnen. Nachdem sie in der ersten Runde Dajana Jastremska besiegt hatte, auch so ein Spiel einer Russin gegen eine Ukrainerin, hatte sie dann gecruised gegen Angelina Kalinina, auch eine Ukrainerin. Dann gegen Katie McNally 6-0, 6-1. Gegen Veronika Kudermetova 6-3, 6-1. Und dann am Ende gegen Arina Sabalenka auch sehr, sehr klar in 2 Sätzen. Das war eine fast perfekte Vorstellung von Ekaterina Alexandrova in dieser Woche.
Ja, es war sehr beeindruckend. Und sie hat, und da werden wir jetzt natürlich häufiger in der Sendung auch eine Rasensaison drüber sprechen, eine richtig gute Beinarbeit. Zumindest für diese Art von Belag. Sie ist ja eine, die sich in der Halle sehr wohl fühlt. Eine, die auf schnellen Hardcourts ihre Resultate erzielt, die auf den anderen, naja, irgendwie so Top-70-Ergebnisse holt. Aber wenn es dann auf die schnellen Belege geht, dann ist sie einfach eine, die, naja, die über die Beinarbeit eine sehr gute Vorarbeit leistet, die sich also in die richtigen Positionen bringt, um dann ihr sehr flaches Spiel aufzuziehen. Und flaches Spiel, Rasen, das passt natürlich sehr gut zusammen. Vor allem halt, wenn man in der Lage ist, quasi überhaupt um die Bälle des Gegners ranzukommen. Und ich fand jetzt gerade in den letzten beiden Matches hat man dann eben gesehen, was sie auszeichnet. Und das sind diese sehr kleinen Schritte, mit denen sie an die Bälle rankommt. Das sind diese flachen, harten Angriffsschläge. Das ist ein ziemlich guter Aufschlag. Und sie hat eben eine Tendenz dazu, in so Launen reinzufallen und dann eben auch Matches wegzugeben, die sie vielleicht nicht weggeben müsste. Haben wir jetzt auf dem Sand auch einige Male wieder gesehen. Und hier hat sie dann aber am Ende eben durchziehen können. Und sie hat noch gar nicht so viele Titel gewonnen, wie man denken würde. Es war jetzt ihr Zweiter auf der Tour, vorher in Shenzhen gewonnen, sehr schneller chinesischer Hardcourt. Dann jetzt eben hier, also für sie nicht eine Premiere, aber auch eines der ersten Male. Und wir müssen ja auch bei all den russischen Spielern, Spielerinnen und auch bei den Weißrussischen sagen, klar, hier können jetzt die Punkte gemacht werden und wir werden die eigentlich alle 3 Wochen im Einsatz sehen, weil sie eben in Wimbledon, gut, da kriegt keiner eine Chance auf Punkte, aber hier kann eben Punkte und Preisgeld gemacht werden. Von daher werden wir quasi einen Dauereinsatz von denen sehen.
Sie lag im Finale 2-4 gegen Arina Sabalenka zurück und hat dann 11 der letzten 12 Spiele gewonnen, hat 7-5 und 6-0 gewonnen und hat dieses Finale dann auch dominiert. Und das ist halt das komische Dilemma, was wir in diesem Jahr haben. Die Spielerinnen sind nicht zugelassen in Wimbledon. Also die Weißrussischen, die Belarussischen und die russischen Spielerinnen sind nicht zugelassen. Jetzt haben wir hier dann 3 von 4 Spielerinnen im Halbfinale gehabt, die entweder aus Russland oder aus Belarus kommen. Das ist insgesamt das Turnier so ein ganz kleines bisschen Muster ohne Wert gewesen. Ja, sie bekommen Punkte, ja, sie bekommen Preisgeld etc., das ist alles gut, aber es bietet uns überhaupt keinen Vorgriff auf Wimbledon, dass wir in irgendeiner Weise Schlüsse daraus ziehen können, was in Wimbledon passieren könnte.
Nee, nur Shelby Rogers, die hier auch im Halbfinale war, wird in Wimbledon Faktor sein. Normalerweise würde man jetzt sagen, ja, Sabalenka stand ja letztes Jahr dort im Halbfinale. Kudermetova war eine der besten Aufschlägerinnen auf der Tour. Die war ja auch im Halbfinale, sollte eigentlich eine Chance in Wimbledon haben. Vor allem, da sie ja jetzt bei größeren Turnieren endlich auch mal den Durchbruch geschafft hat. Aber nein, werden in Wimbledon selbst keine Rolle spielen. Wir hatten es abgezählt. Ich meine, es waren bei den Damen 11 und bei den Herren 6 oder 7.
Ja, aus den Top 100, genau.
Die nicht teilnehmen werden. Und das ist ja gerade dann schon bei den Damen auch ein Faktor. Ich meine, das ist ein Zehntel derjenigen, die normalerweise dort antreten würden. Und Sabalenka ist natürlich der prominenteste und größte Name von denen.
Arina Sabalenka hat hier das Finale erreicht und sie hat es durchaus mit wirklich sehr, sehr guten Matches erreicht. Sie hat tolle Matches gehabt, zum Beispiel im Viertelfinale gegen Shelby Rogers, Entschuldigung, im Halbfinale gegen Shelby Rogers und im Viertelfinale gegen Alison van Eltvang. Das Match gegen Alison van Eltvang war wirklich herausragend gut, hat sie 7-5 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen und dann gegen Shelby Rogers, der erste Satz war toll, 7-6, der zweite Satz war dann nicht mehr so wettbewerbsfähig, weil Shelby Rogers dann nicht mehr viel getroffen hat, 6-0. Arina Sabalenka ist im Finale dann auch so ein kleines bisschen wieder an der Aufschlagschwäche gescheitert und dass sie mit ihrem Aufschlag nur 61% der Punkte nach dem ersten macht, das ist einfach zu wenig, gerade auf so einem Belag, oder?
Ja, und dabei hatte sie ja in den Runden vorher teilweise ziemlich gut aufgeschlagen. Ich meine, da war irgendein Match sogar dabei, wo sie keinen Doppelfehler drin hatte. Ich meine, es war das gegen Rogers. Und den Sieg gegen Van Eltvang, den kann man natürlich wirklich unterstreichen. Van Eltvang hatte gerade Surbiton gewonnen, also das Challenger in der zweiten Woche von den French Open, was normalerweise eben oder so der klassische Auftakt in die Rasensaison ist. Das ist eine der besseren, vielleicht 20 Rasenplatzspielerinnen, die wir haben. Und generell ist ja so bei Sabalenka auch so ein bisschen das Gefühl, eigentlich hat sie sich einigermaßen gefangen, ist jetzt auch in den Top 15 im Race zurück. Nur irgendwie so das eine große Resultat, das hat es in diesem Jahr noch nicht gegeben. Und sie ist ja als Favoritin in das Finale reingegangen, das ist keine Frage, konnte es dann aber eben wieder doch nicht für sich entscheiden. Und das wird sie, denke ich, schon etwas wurmen. Wird jetzt aber auch in Berlin dabei sein und dann, ja, in der dritten Woche, denke ich, in Mallorca müsste noch gespielt werden bei den Damen, ne? Also sie wird wohl noch 2 Chancen auf dem Rasen bekommen.
Aber was du gesagt hast, sie hat sich dann so ein bisschen gefangen jetzt in den letzten Wochen. Das hat man ja auch schon in Stuttgart gesehen, da hat sie eigentlich schon ein bisschen besser gespielt bei den French Open, ausgeschieden gegen Camilla Giorgi. Aber insgesamt kann man sagen, sie hat sich so ein bisschen wieder gefangen. In Stuttgart war sie ja im Finale, als sie ganz klar gegen Iga Świątek verloren hatte. Dann Rom hatte sie das Halbfinale erreicht, auch gegen Iga Świątek verloren. Also insgesamt kann man sagen, sie ist so halbwegs wieder zurück und sie hat so ein bisschen diese Aufschlagprobleme auch überwunden. 4 Doppelfehler jetzt sowohl gegen Rogers als auch gegen Alexandrova, aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass sie wieder auf einem ordentlichen Weg zurück ist jetzt auch.
Ja, sie hat jetzt das Pech, dass ihr die Wimbledon-Punkte eben wie bei allen wegfallen. Das sind bei ihr Halbfinalpunkte. Dann hat sie nochmal ein Halbfinale bei den US Open stehen. Aber sie hat zumindest den Komplettabsturz vermieden. Also, dass sie jetzt irgendwie wirklich rausputzelt aus den Top 20, Top 25. Das würde ich jetzt nicht mehr erwarten. Und vielleicht kann sie die Pause über Wimbledon nochmal für so einen Trainingsblock nutzen und dann wirklich nochmal Angriff nehmen, um zumindest dauerhaft in den Top 10 zu bleiben. Da gehört sie eigentlich auch hin.
Arina Sabalenka hat also hier das Finale gegen Ekaterina Alexandrova verloren. Und dann lass uns doch jetzt mal einmal gerade über die Spielerin sprechen, die wir dann auch in Wimbledon sehen werden, Shelby Rogers, die eigentlich meiner Meinung nach zu den Mitfavoritinnen gehören müsste, weil sie die Power hat, weil sie dann auch von der Grundlinie eigentlich dominieren kann. Aber irgendwas, habe ich das Gefühl, fehlt bei ihr in ihrem Spiel, um die ganz großen Titel zu holen. Sie hat hier das Halbfinale erreicht, hat den ersten Satz, das war ein toller Satz, der erste Satz gegen Arina Sabalenka, hatte sie Satzbälle, glaube ich sogar, hat den Satz mit 6-7 verloren und dann war nichts mehr vorhanden. Vorher gegen Kirsten Flipkins in 3 Sätzen gewonnen, gegen Elena Rybakina klar in 2 Sätzen gewonnen und auch gegen Vitalia Diatschenko in 2 Sätzen gewonnen. Also insgesamt ist das Spiel ja da, aber irgendwas fehlt bei Shelby Rogers, dass sie die ganz großen Erfolge nicht einfahren kann. Und ich frage mich, was fehlt da?
Na, ich kann mir vorstellen, dass es bei ihr ja schon der Faktor ist, sie hat eine längere Pause in den 20er drin gehabt. Sie war jetzt eben auch keine, die jetzt über, ich meine, sie geht ja an die 30 ran, die jetzt über ein Jahrzehnt irgendwie sich so ein Gedächtnis an großen Erfolgen aufgebaut hätte. Und sie hat 2, 3 große Ausreißer drin gehabt, Viertelfinals bei Grand-Slam-Turnieren. Und ich meine, sie war ja diejenige, die letztes Jahr bei den US Open gegen Ash Barty gewonnen hat. Ich meine, sie hat Maria Sakkari in Wimbledon besiegt. Also große Siege bekommt sie schon hin, aber eben nicht unbedingt so einen Turniersieg. Ich würde tippen, dass es auch ein bisschen mit der, also eben mit diesem, sage ich mal, Siegesgedächtnis und mit der Fitness zusammenhängt. Das war ja schon zwischendrin ein Faktor bei ihr, wie gesagt, auch andauernd verletzt gewesen. Aber da hat sie eigentlich viel getan und sie wirkt auf mich sehr fit und ja, ist auf jeden Fall eine derjenigen, die in Wimbledon profitieren könnte. Wir dürfen da eben auch nicht vergessen, eine Iga Świątek zum Beispiel, die hat gar nicht so viel Rasenerfahrung. Mhm. Und das gilt auch für andere jüngere Spielerinnen. Also da geht im Moment keine rein mit einem Status der dominanten Favoritin oder so.
Wir können wirklich sagen, Iga Świątek wird nicht die Favoritin sein, wie sie zum Beispiel bei den French Open war. Also sie hat einfach nicht die Erfahrung. Als ich mit Heinz Günthert vor dem Turnier in Stuttgart damals gesprochen hatte, da hat er auch gesagt, ja, Rasen wird vielleicht nicht unbedingt der Lieblingsbelag von Iga Świątek werden. Vielleicht auch nicht die ganz schnellen Hartplätze. Aber insgesamt ist sie natürlich die ganz klare Nummer eins und die Top-Favoritin fast bei jedem Turnier. Ich glaube, der Rasen nivelliert das Ganze so ein bisschen. Ne? Also sie ist nicht mehr so, die auf dem Sockel steht wie in Paris, wo sie einfach nur verlieren konnte.
Naja, es könnte halt auch ein Turnier für die Veteraninnen werden. Also Kerber, vielleicht Pliskova könnte ich mir vorstellen. Wer ist denn da noch so um die 30, der oder die?
Simona Halep. Simona Halep.
Ja, genau. Alison Risk. Wenn jetzt eine Emma Raducanu in besserer Form wäre, dann mit dem Spiel vielleicht eine, der dürfte der Rasen eigentlich perfekt liegen für die nächsten Jahre. Mhm. Nur da können wir gleich auch noch kurz drauf schauen. Die hat sich hier natürlich schon wieder verletzt. Also es gibt Namen, aber eben einfach schon de facto, weil sie seit ewig ungeschlagene Nummer 1 ist, wird Iga Świątek da schon als Favoritin reingehen. Und wir wissen jetzt übrigens auch, wir werden sie nicht vor Wimbledon sehen, also werden jetzt keine weiteren Anhaltspunkte bekommen. Nur eben, sie geht nicht mit demselben Favoritenstatus rein wie bei Anne oder jetzt wie auf dem Sand.
Können wir eigentlich auch sagen, dass Belinda Bencic zu den Mitfavoritinnen gehört? Weil eigentlich müsste ihr der Rasen total liegen, aber gegen Veronika Kudermetova gab es an die Löffel.
Ja, aber Kudermetova liegt ja auch nicht. Die beiden haben wir schon ziemlich häufig gegeneinander gespielt. Bencic hat da auch schon einige Matches verloren. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, sind beide sehr gute Aufschlägerinnen, gehören locker zu den Top 8 Aufschlägerinnen auf der Tour. Und mir scheint immer viel von abzuhängen, wie gut die beiden dann jeweils beim Aufschlag sind, weil Return gehören sie dann auf der anderen Seite wieder eher zu den 10 schlechtesten, die wir in den Top 50 haben. Also ein sehr surf-dominiertes Spiel. Und das hier schien ihr wegzulaufen. Aber ich würde dir zustimmen, sie, ja, kann mir bei einer entsprechenden Auslosung schon gut vorstellen, sie zum Beispiel sehr weit in Wimbledon zu tippen.
Arina Sabalenka hat das Finale verloren gegen Ekaterina Alexandrova. Die hat ihren zweiten Titel auf der Tour geholt und hat diesen hier in Herzogenbosch geholt. Und trotzdem ist das ein Muster ohne Wert, weil sowohl Alexandrova als auch Sabalenka nicht in Wimbledon werden spielen können. Wer in Wimbledon wird spielen können, das ist Beatrice Haddad-Mahia, die das Turnier in Nottingham gewonnen hat. Bevor wir über die allerdings sprechen, ist es jetzt eine Geschichte, dass wir erstmal über Emma Raducanu sprechen müssen, die wir eben schon angesprochen hatten. Emma Raducanu musste hier in ihrer ersten Runde verletzt aufgeben und sie musste gegen Viktoria Golubic aufgeben. Beim Stand von 3-4 im ersten Satz waren die Schmerzen wieder zu groß für Emma Raducanu und es ist so ein bisschen Stop and Go für sie, weil so richtig auf Touren kommt sie nicht.
Ja, ist eine bittere Geschichte für sie, vor allem weil die Rasensaison natürlich so wichtig ist. Die Aufmerksamkeit wird extrem sein nach den letzten 12 Monaten, die sie hingelegt hat. Was wir aber bei ihr nicht vergessen dürfen, sie ist einfach noch nicht lange Profispielerin. Sie war jetzt auch nicht eine derjenigen, die über den Juniorinnen-Zirkus wirklich getourt ist, sondern sie hat einfach ganz normal Abitur gemacht oder das britische Äquivalent des Abiturs und hat das beendet ganz kurz vor der Rasensaison im letzten Jahr und hat dann erst so richtig angefangen, profimäßig zu spielen. Und das natürlich ganz normal, dass bei der neuen Art von Belastung es dann zu Problemen kommt und wir haben es zum Ende der Sandplatzsaison so richtig gesehen, dass sie sich immer wieder, ja, so leichte Nicklichkeiten zugezogen hat. Hier war dann erst nicht ganz klar, hat sie irgendeine Art von Zerrung um die Hüfte oder Oberschenkel gehabt. Und dann hat man das untersuchen lassen und jetzt wissen wir eben, Nottingham muss sie aufgeben gegen eine gute Gegnerin, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden. Birmingham wird sie auch nicht antreten, soll dann in Eastbourne und für Wimbledon wiederkommen. Und normalerweise eben wirklich vom Spiel her eine, die zu den Mitfavoritinnen zählen könnte in Wimbledon, wenn sie denn fit wäre. Nur das wissen wir nicht so ganz, wie fit sie wirklich ist.
Sie hat gegen Viktoria Golubic verloren, die eine Rasenspezialistin ist. Ich glaube, das können wir sagen. Die fühlt sich auf dem Rasenpudel wohl. Und Viktoria Golubic hat in ihrem Halbfinale dann gegen eine weitere Rasenspezialistin verloren, gegen Alison Risk in 3 Sätzen. Die wiederum hat dann allerdings gegen Beatrice Haddad-Mahia verloren. Beatrice Haddad-Mahia ist vielleicht noch nicht allen ein Begriff, Brasilianerin. Und sie hat hier das Turnier gewonnen. Und sie hat das Turnier vor allen Dingen, ja, mit sehr, sehr, sehr guten Matches gewonnen. Qiang Wang in der ersten Runde, dann Yuriko Miyazaki in der zweiten Runde, dann Maria Sakkari in 3 Sätzen besiegt. Teresa Martinschowa, die vorher sehr überzeugt hatte, bei 6-3, 4-1 musste Martinschowa aufgegeben und dann im Finale gegen Alison Risk in einem Dreisatzmatch hat Haddad-Mahia die Oberhand behalten. Ja, Philipp, was können wir über Beatrice Haddad-Mahia sagen?
Ja, als erst dann, was die meisten denken werden, ist eine Dopingsperre, die sie für 10 Monate abgesessen hat, quasi in die Pandemie hinein. Davor war sie durchaus schon ein Name. Auch eine, die auf dem Rasen überzeugt hat, ist eine Linkshänderin, hat so ein bisschen, ja, die Größe, die Figur, auch fast so ein bisschen das Spiel von Kvitová, aber nicht die Endpower, die Kvitová hat, die ja wirklich in der Lage ist, einfach jeden Ballwechsel zu beenden. Das ist bei ihr nicht so. Sie erzeugt großen Druck, aber eben ohne wirklich jeden Punkt beenden zu können. Hat aber meiner Meinung nach einen ganz guten Aufschlag, ist in der Lage, eben auf dem Rasen das Spiel zu beschleunigen, bewegt sich für ihre Größe ziemlich gut und sollte eigentlich auf dem Rasen zu den so 20 bis 30 besten Spielerinnen gehören. Aber es hat damals bei ihr gedauert, bis es den Durchbruch gab. Dann gab es eben die Doping-Geschichte und von da an hat es lang gedauert, bis sie zurückgekommen ist, hat sich wirklich über die allerkleinsten Future- und Challenger-Turniere zurückgespielt seit der Dopingsperre und hat irgendwas, ich hatte es irgendwann mal nachgeguckt, locker über 150 Matches seitdem bestritten. Also die hat wirklich die Ochsentour gemacht und ja, hat sich hier ihren ersten großen Turniersieg geholt, hatte gerade ein größeres Challenger auf Sand gewonnen, aber eben noch kein WTA-Turnier und eben eine, mit der wir, glaube ich, in Wimbledon auch durchaus rechnen können, einfach weil die in der Lage ist, auch auf dem natürlich mittlerweile etwas langsameren Rasen in Wimbledon viel Gas zu geben, den Punkt zu bestimmen.
Wir müssen ja sowieso, wenn wir in 2 Wochen auf das Turnier vorausschauen, müssen wir ja sowieso nochmal schauen. Du hast es eben gesagt, 11 Frauen unter den Top 100 werden nicht dabei sein können, weil sie einfach nicht dürfen, weil es Russinnen oder Belarusinnen sind. Es werden so viele Namen in dieser Verlosung mit auftauchen, die neu sind dann auch. Und vielleicht gehört auch Beatrice Haddad-Mahia dazu. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und wir haben wirklich schon verrücktere Sachen erlebt, als dass Beatrice Haddad-Mahia in irgendeiner Weise einen tiefen Run machen kann in Wimbledon.
Ja, wie gesagt, letztes Jahr war das Victoria Golubic, die so weit gekommen ist. Risk stand natürlich auch schon im Viertelfinale und das sind wirklich zwei, denen der Rasen liegt, die vor allem darüber kommen, dass sie natürlich die Power der Gegnerin kontern können und die sich einfach sehr gut in den Ball hineinbewegen und Haddad-Mahia eben, die ist nicht so, ja, so grazil vielleicht wie Golubic und Risk, aber die ist eben in der Lage, sich trotzdem zum Ball richtig zu stellen. Und das, was wir hier in der ersten Woche auf dem Rasen gesehen haben, das ist gar nicht so einfach, richtig zum Ball zu stehen. Auch wenn man die Power hat, auch wenn man in der Lage ist, den Ball zu beschleunigen, muss man erstmal richtig dazu stehen, um dann auch einen sicheren Punktgewinn machen zu können.
Lass uns über Alison Risk sprechen, weil die ist ja so ein bisschen eine der wenigen Rasenspezialistinnen, die wir auf der Tour haben. Weil die fühlt sich auf den schnellen Hartplätzen wohl, die fühlt sich auf den Untergründen wohl, wo der Ball wenig abspringt. Und das hat sie in dieser Woche dann auch wieder gezeigt. Zum Beispiel in der 2. Runde gegen Caroline Garcia, gegen Harriet Dart hat sie in 3 Sätzen gewonnen. Und dann hat sie dieses Duell der Rasenspezialistinnen gegen Victoria Golubic gewonnen in 3 Sätzen und war im Finale dann unterlegen. Aber Alison Risk, Spin, brauche ich das? Brauche ich nicht, oder?
Nee, sicherlich der flacheste Ball seit Mara Santangelo, der auf der Tour gespielt wird und hier ja wirklich quasi nur gegen Rasenspielerinnen. Snigur ist, meine ich, doch hier sogar mal Juniorinnen-Siegerin in Wimbledon gewesen vor einigen Jahren. Dann eben Garcia, deren bester Belag mittlerweile wahrscheinlich auch der Rasen ist. Dann Golubic, dann im Finale gegen Haddad-Mahia. Also sie hat hier wirklich gegen alle Rasenspezialistinnen gefühlt in dem ganzen Feld gespielt und ihr Ding ist ja einfach, sie ist nicht in der Lage, wirklich groß Power oder Topspin zu erzeugen, aber dadurch, wie gut sie sich bewegt, wie flach sie die Bälle nimmt, ist sie immer wieder in der Lage, ja, Gegnerinnen auszukontern. Und sie hat ja wirklich schon große Siege auch in Wimbledon gehabt, hat das Viertelfinale dort erreicht. Die wäre jetzt eigentlich genau im richtigen Alter, um es zum Beispiel zu schaffen, dort noch einen Schritt weiter zu gehen.
Daria Snigur, 2019 hat sie das Juniorinnen-Einzel in Wimbledon gewonnen und das war das, was Philipp gerade noch eben erwähnt hat. Alison Risk also hier gegen Rasenspezialistinnen durchgegangen und hat hier das Finale erreicht und sie wird eine Spielerin sein, auf die wir unbedingt achten müssen bei dem Turnier in Wimbledon. Genauso wie auf Victoria Golubic und Teresa Martinschowa. Martinschowa hat mich sehr überzeugt, als sie nämlich in der 2. Runde gegen Magdalena Nett gewonnen hat und dann das Viertelfinale gegen eine etwas neben sich stehende Zhang Zhuai gewonnen hat in 2 Sätzen. Die hat einen richtig guten Eindruck hinterlassen, bis sie dann verletzt aufgeben musste. Und Victoria Golubic, ja, wie gesagt, die ist auf eine Spielerin gestoßen, die noch ein bisschen besser auf Rasen klarkommt als sie.
Ja, und Golubic will natürlich auch Punkte machen. Die hat eben das Viertelfinale in Wimbledon zu verteidigen. Und das hat schon durchaus einiges in ihrem Ranking ausgemacht. Das ist natürlich eben auch wirklich so ein bisschen der bittere Nebeneffekt, dadurch, dass es keine Punkte gibt, sind diejenigen, die häufig gute Resultate in Wimbledon haben, denen das zum Beispiel einen Top 100, einen Top 50 Status garantiert, die müssen ihre Punkte jetzt eben auch abgeben, also am liebsten auch alles in der Vorbereitung mitnehmen. Die ist da unter Umständen fast wichtiger als Wimbledon, die Punkte aus der Vorbereitung, also für Golubic, ja, war das ein super wichtiger Schritt, wobei sie sicherlich gern noch ein, zwei Halbfinals haben würde in den nächsten zwei Wochen, um sich da einfach ein bisschen absichern zu können.
Apropos nächste beiden Wochen, in der nächsten Woche finden jetzt die Bet 1 Open in Berlin statt, mit 611.000 Euro dotiert. 500er Turnier, eins der größten Vorbereitungsturniere, was wir jetzt haben in Wimbledon, und mit einem exzellenten Feld, auch wenn Iga Swiatek jetzt absagen musste und von eigentlich 17 der Top 20 jetzt nur noch 8 der Top 20 übrig geblieben sind. Das Turnier kann sich trotzdem extrem sehen lassen, wenn wir einfach auf das Draw gucken. Da ist Ons Jabeur an 1 gesetzt, von der verspreche ich mir auf Rasen auch einiges.
Ja, allein wenn wir das Draw durchgehen, hier sind sicherlich 6 bis 8 Spielerinnen dabei, die sehr weit kommen können. Also Jabeur hast du angesprochen, trifft in der ersten Runde erstmal auf Muchova, hat ja auch schon Viertelfinale in Wimbledon. Ehemalige Siegerin Muguruza trifft dann gleich auf Petkovic. Petkovic wird jetzt nicht um den Titel mitspielen. Muguruza ist das in der Theorie natürlich möglich. Karolina Pliskova, Kanepi stand schon im Viertelfinale. Andreescu hat, meine ich, damals Wimbledon Juniorinnen gewonnen. Coco Gauff hat Juniorinnen gewonnen. Bencic hat Juniorinnen gewonnen. So eine der besten, die wir dort haben. Arina Sabalenko, gut, die wird in Wimbledon nicht spielen, genau wie Kasatkina, die natürlich auch schon Viertelfinale hat. Und Zakari, also da muss man sagen, die untere Hälfte fällt dezent ab gegen die obere Hälfte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wir hatten bei Belinda Bencic gerade gesprochen, die müsste eigentlich für sich ja in Anspruch nehmen, aus dieser unteren Hälfte ins Finale zu gehen. Sie stand ja hier letztes Jahr auch im Finale, hat das dann damals gegen die große Überraschung Samsonova verloren, die ja auch in Wimbledon nicht Punkte wird holen können, weil auch sie ist Russin.
Maria Sakkari, der ist dieser Rasen noch ein ganz kleines bisschen fremd, hat man das Gefühl.
Ja, ich habe das Gefühl, dass die eben, ja, nicht so eine, ich meine, die lebt halt sehr von ihrer Physis und die lebt sehr davon, alles aus so einem Match rauszupressen, nur ist das auf dem Rasen natürlich nicht so wichtig wie jetzt zum Beispiel auf dem Sand. Und ihr fehlt ja dann doch de facto so ein bisschen der eine Killerschlag. Und den braucht es schon auf dem Rasen. Also entweder man bewegt sich wirklich herausragend gut, oder aber es gibt so diesen einen Killerschlag. Und der fehlt ihr schon.
Also die beiden Frauenturniere wurden von Beatrice Haddad-Maia und Ekaterina Alexandrova gewonnen. In dieser Woche gibt es das Turnier in Berlin. Nächste Woche gibt es auch einen Podcast von uns. Ich bin auch in den nächsten Tagen für ein paar Tage in Berlin. Und dann gibt es sicherlich dann auch von vor Ort noch ein paar Einschätzungen zu diesem Thema. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Dann werden wir über das Comeback von Matteo Berrettini, was wir als gelungen bezeichnen können, sprechen. Dann werden wir auch über das Turnier in Sertogenbosch sprechen, wo ein junger Spieler das Turnier gewonnen hat, den vor diesem Turnier kaum jemand kannte. Den habt ihr wahrscheinlich aber schon mal in der Challenger Corner gehört. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Matteo Berrettini und Tim van Rijthoven, das sind die beiden Sieger der ATP-Turniere der letzten Woche in Stuttgart und in Sertogenbosch. Und wir müssen natürlich mit den Boss Open in Stuttgart beginnen. Die haben seit diesem Jahr einen neuen Hauptsponsor, letztes Jahr noch ein Automobilunternehmen, dieses Jahr ein Unternehmen der Bekleidungsindustrie. Und Matteo Berrettini hat hier sein Comeback gegeben, nach 3 Monaten Verletzungspause. Und Philipp, so richtig viel zu meckern hat man nach diesem Comeback von Matteo Berrettini nicht, weil er hat das Finale gewonnen gegen Andy Murray in 3 Sätzen. Murray war verletzt im 3. Satz und trotzdem hätte es wahrscheinlich Berrettini auch so gewonnen. Das ist schon sehr beeindruckend, was der junge Mann auf Rasen kann, der letztjährige Finalist in Wimbledon.
Ja, also man ist ja sicherlich Favorit, das Resultat zu wiederholen, wenn er nicht in derselben Hälfte wie Novak Djokovic landen sollte, denn im Moment fühlt er sich für mich wirklich an wie die klare Nummer 2 auf dem Rasen. Er hat für seine Größe eine erstaunliche Beinarbeit auf dem Rasen. Er hat natürlich einen überragenden Aufschlag, der wirklich kaum zu breaken ist. Und er hat ein überraschend gutes Händchen am Netz. Und das ist eine Kombo, die dazu führen kann, dass viel möglich ist. Und er ist natürlich jetzt auch einer derjenigen, der ein bisschen Pech hat, weil ihm die Wimbledon-Punkte wegfallen werden. Und das heißt, er musste hier gewinnen. Er muss eigentlich auch Queens nächste Woche gewinnen, damit er nicht aus den Top 20 rausfällt. Einfach weil er schon das Pech hatte, dass auch bei den French Open ihm die Viertelfinalpunkte weggefallen sind, weil er da nicht antreten konnte. Dass ihm Madrid das Finale weggefallen ist, weil er nicht antreten konnte. Also der stand hier schon ganz schön unter Druck und dafür hat das beeindruckend gemacht. Und ich finde, das übersieht man manchmal bei ihm. Er hat verdammt gute Nerven. Also er ist wirklich jemand, der ziemlich nah am Maximum seines Tennis dran ist. Und ihm fehlt in der Begabung vielleicht das ganz Besondere zu den anderen seiner Generation, zu Tsitsipas und Zverev und Medvedev. Aber ich habe auch bei ihm selten das Gefühl, dass er jetzt nicht das Maximum an seiner Leistung rausholt. Und der wird sich, glaube ich, am Ende nicht viel vorwerfen können und hat hier dann eben trotz einer durchaus herausfordernden Auslosung wieder den Titel gewonnen.
Was mich ja bei ihm beschäftigt, wir haben so häufig schon über seine Rückhand gesprochen und dass die wirklich kein Top-10-Niveau hat. Das können wir, glaube ich, mal in aller Deutlichkeit sagen, ohne in irgendeiner Weise anmaßend zu sein. Aber auf Rasen kriegt er die einfach unglaublich gut versteckt. Er ist einer der Spieler, der am meisten Vorhand nach seinem Aufschlag spielen kann. Einfach, weil er so einen guten Aufschlag hat. Und einfach, weil er sich so gut stellen kann, dass er mit dem nächsten Schlag die Vorhand spielen kann. Und das ja auch meistens als Winner. Du hast es gesagt, er hat am Netz ein gutes Händchen. Das ist ja fast das Komplett-Package. Wenn er jetzt noch seine Rückhand in irgendeiner Weise ja gewinnbringender einsetzen könnte, dann wäre er für mich, naja, er ist jetzt schon Top-3-Favorit auf dem Titel und wäre für mich Top-Favorit auf dem Titel.
Ja, aber wird er vielleicht unter Umständen gar nicht brauchen. Weil ich meine, wer soll ihn da gefährden? Also er ist besser als die drei von mir erwähnten auf dem Rasen. Also er ist für mich eine Klasse über Tsitsipas sowieso, aber auch über Medvedev und Zverev. Ja, Nadal müsste ihn auch erstmal auf dem Rasen schlagen. Alcaraz ist wahrscheinlich noch nicht gut genug. Djokovic, klar, ist der Chef. Auger Aliassim, der hat zwar jetzt nicht so ein herausragendes Resultat diese Woche gehabt, aber der kann natürlich eine ähnliche Art von Spiel aufziehen. Oh du, da haben wir die drei Top-Favoriten für den Titel unter Umständen schon genannt. Also, weil auch hier dürfen wir nicht vergessen, Russen dürfen nicht antreten. Damit fehlt Medvedev, den man normalerweise wahrscheinlich dort oben nennen würde. Und so könnten wir auch beim Herrenturnier einige Überraschungen erleben, ja, vielleicht sogar durch den Finalisten hier.
Vielleicht sogar durch den Finalisten, das hast du eine schöne Überleitung jetzt gebracht. Vielleicht sogar durch den Finalisten Andy Murray, der guckt aber, während wir jetzt hier gerade aufnehmen, guckt er etwas kritisch, weil er hat nicht nur das Finale verloren, sondern er musste dann auch an der Hüfte behandelt werden. Und die Hüfte, da wissen wir, da steckt ein Stück Metall mit drin in der Hüfte. Und wer die Doku damals gesehen hat, der weiß auch, dass die mit das Gelenk mit Gewalt da reingepackt worden ist, mit dem Hammer. Und der hat allerdings ein herausragendes Turnier insgesamt gespielt. Und wir können sagen, Murray hat auf diese gesamte Sandplatzsaison verzichtet und nur Madrid gespielt und hat dann gesagt, er konzentriert sich auf die Rasensaison, weil sie gelenkschonender ist und weil sie ihm insgesamt besser entgegenkommt. Er hat zweimal den Titel dann geholt. Wir können sagen, dass die Vorbereitung von ihm nicht umsonst war, weil man hat schon gesehen, dass er auch so vielleicht so ein bisschen Vorbereitungsvorsprung hatte hier.
Ja, und hat vielleicht immer noch mit die beste Beinarbeit, die es auf dem Rasen gibt. Also wenn man das jetzt sich seine Matches anguckt, wie er zum Beispiel gegen Tsitsipas gewonnen hat und wie Tsitsipas wie so ein Storch da auf dem Rasen irgendwie rumgestarkst ist, dann vergleicht man das mit Murray, der so sicher ist auf dem Rasen und der ja ungefähr dieselbe Körpergröße hat wie Tsitsipas. Also daran liegt es nicht. Und wenn man es dann eben vergleicht mit Nick Kyrgios, der sich auch auf dem Rasen sehr gut bewegt, und dann sieht man aber eben, Murray kann halt konstant ein höheres Niveau gehen als Nick Kyrgios. Und dann hat er ja am Anfang des Turniers ja auch noch Bublik rausgenommen, der auf dem Rasen auch unglaublich gefährlich ist. Er war im Finale, hat er vielleicht mit etwas Glück den zweiten Satz gewonnen, der hätte auch schon an Berrettini gehen können. Aber man kann sagen, da hat er mitgehalten und wahrscheinlich gehört er am Ende zu den Top 10 Favoriten in Wimbledon, so schräg das auch ist.
Er hatte im Queen's Club hat er jetzt eine furchtbare Auslosung. Er hat Berrettini in der zweiten Runde, könnte er haben, in der ersten Runde, das habe ich jetzt eben nochmal nachgeguckt, hat er Lorenzo Sonego. Das ist eine Horrorauslosung für eine erste Runde bei einem 500er Turnier wie im Queen's Club. Er könnte tatsächlich gesetzt sein, sollte er noch zwei Runden dort im Queen's Club überstehen. Das Problem ist, er muss die erstmal überstehen und das ist halt eine finstere Auslosung, die er dort hat.
Ja, und danach könnte er noch Denis Shapovalov warten. Ja. Den hat man gerade auch noch vielleicht vergessen bei Spielern, die in Wimbledon gewinnen können. Ist bei ihm natürlich auch immer im Bereich des Möglichen. Und das Ding ist, er hat in Queens über die Jahre sehr gut ausgesehen, aber Queens ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als viele andere Rasenturniere. Da geht es unglaublich schnell zu. Und Sonego hat einen guten Aufschlag, also das heißt, der wird da schon Gas geben. Berrettini wird, ja, der war ja quasi unantastbar letztes Jahr in Queens. Also wahrscheinlich geht es da für Murray schon früh zu Ende. Aber die Bedingungen in Wimbledon werden eher hier wie in Stuttgart sein, als jetzt am Ende wie in Queens. Queens ist da schon einfach ein Turnier, was ein bisschen rausfällt aus der Reihe.
Und Andy Murray hat so ein bisschen den Sozialarbeiter gegeben in dieser Woche für die schwer Erziehbaren. Gegen Alexander Bublik hat er gewonnen. Da gibt es einen russischen Twitterer, der ganz viele Tennis-GIFs macht, und der hat einen Ausschnitt aus Bubliks Tantrum dargebracht, und der hat geschrieben, das darfst du überhaupt nicht übersetzen. Ich habe eine Kollegin, die Russisch spricht, der habe ich diesen Ausschnitt geschickt, und die hat gesagt, das kann ich gar nicht wiederholen, was er da gesagt hat. Und es war extrem heftig, wie Bublik da abgegangen ist. Bublik in der zweiten Runde. Und dann hat Murray gegen Nick Kyrgios im Halbfinale gespielt. Erster Satz, fantastisches Match, fantastisches Rasenmatch. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben wirklich das Ganze genossen. 7-6 ging der erste Satz an Murray. Das Problem war, Nick Kyrgios hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Ball aus dem Stadion geschlagen, nachdem ihm der Ball missglückt war. Verwarnung. Dann hatte er, als er den ersten Satz verloren hatte, den Schläger geschmissen und zerbrochen. Das war die zweite Verwarnung. Das war ein Punktabzug. Gegen diese beiden Verwarnungen gibt es einfach nichts einzuwenden. Und dann gab es eine Situation, bei der Nick Kyrgios hinterher gesagt hat, er sei rassistisch beleidigt worden. Das ist nicht zu hören. Ich habe es nochmal nachgehört. Der Schiedsrichter Nico Hellwert hat allerdings nur das gehört, was Nick Kyrgios geantwortet hatte auf diesen Zuschauer. Und das war auch kein jugendfreies Wort. Also bekam Nick Kyrgios dann einen Spielabzug. Kyrgios hat dann den Supervisor herangeholt, hat mit dem 30 Sekunden diskutiert, und dann war es dann auch vorbei. Nick Kyrgios hat eher lustlos das Match zu Ende gespielt. Murray hat das Match gewonnen und hat es verdient gewonnen am Ende auch. Ich hätte es gerne gesehen, wenn das Match über 3 Sätze gegangen wäre mit Nick Kyrgios, der nicht in irgendeiner Weise ausflippt. Die Veranstalter haben in Stuttgart jetzt ein Statement rausgegeben, dass sie sowas nicht möchten, dass sie ein Ort sein wollen, wo es Toleranz gibt etc. und dass dieser Fall untersucht wird, der von Nick Kyrgios angesprochen worden ist. Was wir an Schlagzeilen halt gesehen haben, der Bad Boy schlägt wieder zu.
Ja, es ist erstmal schon mal gut, dass sie es untersuchen. Ich hoffe auch, dass sie das wirklich durchziehen. Also gar keine Frage, dass das untersucht werden sollte. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und dann, um zum Spieler Kyrgios zu kommen, auch abseits des vielleicht fehlenden Durchhaltevermögens. Man sieht natürlich, warum er durchaus so ein erfolgreicher Spieler auf dem Rasen sein kann. Denn Kyrgios ist jetzt ja auch nicht derjenige, der sofort immer bei allem auf den Winner geht, sondern Kyrgios ist ja auch einfach jemand, der viel über das Gefühl auf den Platz kommt, der in der Lage ist, Gegner zu beschäftigen. Manche würden ihn vielleicht sogar fast böse einen Pusher nennen, denn da kann er auch sein. Einfach viele Bälle reinbekommen, den Gegner schwer machen, schauen, dass er einen einfachen Abschluss bekommt. Und da ist sein Spiel eigentlich wie geschaffen für den Rasen. Und an sich ist er natürlich jemand, der auch in Wimbledon immer um Viertelfinale mitspielen müsste. Und hat er eigentlich auch bisher ein gutes Jahr gehabt. Hat er erst 3-4 Matches verloren. Was hat er vielleicht 15 oder so gewonnen, würde ich jetzt mal tippen. Natürlich auch, weil er jetzt, sind wir ehrlich, nicht so viel gespielt hat. Nur die Bedingungen oder die Voraussetzungen, die sollten eigentlich dafür da sein, dass er in Wimbledon auch ein sehr gutes Resultat hat. Aber gut, warten wir mal ab, wie sich da so für ihn entwickelt.
12-5 ist seine Bilanz in diesem Jahr 2022. Und ja, natürlich ist das auf der einen Seite, sagt man, es muss alles nicht sein. Und ein Schläger auf dem Rasen zertrümmern. Wir haben vor 5 oder 6 Jahren mal einen Podcast gemacht mit dem Greenkeeper aus Halle, wo der gesagt hat, wenn jemand den Schläger auf dem Rasen zerstört, dann fängt er das Wimmern an. Das darf man nicht machen. Das wird auch immer von den Schiedsrichtern vorher gesagt. Natürlich kann man dann sagen, ja, er hat sich wieder daneben benommen etc. Und natürlich hat er da wieder eine Show abgezogen. Letzten Endes darf sowas nicht passieren, was im dritten Satz passiert sein soll. Das wissen wir nicht, weil wir es nicht gehört haben. Nick Kyrgios hat das moniert, und das wird jetzt Gott sei Dank untersucht. Nick Kyrgios hat hier das Halbfinale erreicht, und er sollte trotzdem ein Spieler sein, auf den keiner der gesetzten Spieler treffen möchte in Wimbledon.
Nee, ich meine, du hast jetzt hier gerade auf dem Bildschirm eben die Jahresbilanz auf. Hatte schon ganz vergessen, er hat beim Australian Open 2. Runde gegen Medvedev gespielt, der damals an 2 gesetzt war. Ja, ich weiß nicht, ob hier, wer auch immer am Ende die Nummer 2 in Wimbledon sein wird. Das ist ja noch nicht ganz klar, ob, was weiß ich, Alcaraz zum Beispiel wirklich auf Kyrgios treffen möchte. Kann ich mir nicht vorstellen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wir müssen über den anderen Halbfinalisten noch sprechen. Das ist nämlich Oscar Otte gewesen. Und der hat in Abwesenheit von Alexander Zverev, der ja in dieser Woche dann operiert worden ist wegen eines dreifachen Bänderrisses, hat er ja quasi die Spitzenposition des deutschen Tennis inne gehabt. Er ist im Moment der aktiv beste deutsche Spieler. Und er hat dieses Turnier hier schon mal wieder für große Eigenwerbung genutzt. Der Auftritt letztes Jahr in Wimbledon gegen Andy Murray, den haben noch sehr, sehr viele Menschen in Erinnerung, damals auf dem Center Court, als er nur knapp in 5 Sätzen verloren hatte. Hier hat er hier wirklich gute Ergebnisse gebracht. Gegen Daniel Altmaier in 2 Tiebreaks gewonnen, gegen Denis Shapovalov in 2 Tiebreaks verloren, dann Walkover von Benjamin Bonzi bekommen und dann gegen Matteo Berrettini in 2 Tiebreaks verloren. Wobei der erste Tiebreak, da hat er 2 Doppelfehler geschlagen im Tiebreak, seine einzigen beiden Doppelfehler im gesamten Match. Und im zweiten Tiebreak war es so, dass einmal die Netzkante für Berrettini einen Punkt brachte, dass das einzige Mini-Break war. Also wirklich ganz knapp ist Oscar Otte hier gescheitert. Oscar Otte hat hier super Rasentennis gezeigt. Er hat sehr viel Surf and Volley gespielt, ist sehr über den Aufschlag gekommen natürlich. Natürlich brauchte er Tiebreaks etc. und er brauchte nur Tiebreaks. Aber insgesamt war das schon wirklich bemerkenswert guter Auftritt von Otte.
Ich gucke hier gerade auch nochmal währenddessen aufs Tableau drauf, sehe den Namen Maxime Cressy. Also wo muss ich Otte jetzt hinter dem verstecken? Ja. Er hat natürlich jetzt nicht die Ausstrahlung irgendwie von Cressy, der wirklich eine Show abziehen kann. Aber ich finde nicht, dass ihr Spiel jetzt so unähnlich ist. Und ja, er ist ziemlich abhängig vom ersten Aufschlag. Aber gut, das sind relativ viele im Tennis. Also das ist jetzt kein Manko. Wenn er aber so viele Tiebreaks gehen muss, dann kann es natürlich auch einfach immer sein, dass es schief geht. Wir dürfen, es ist in gewissem Maße eine 50-50-Lotterie so zu Tiebreaks. Und gegen Shapovalov hat er eben das Glück in Anführungszeichen gehabt, um dann das Pech gegen Berrettini zu haben. Aber eben, was ja für ihn auch eine Geschichte ist, er fängt jetzt an, die Punkte so langsam zu verteidigen, die er sich halt aufgebaut hat, auch über die letzten 3 Viertel des Jahres 2021. Und da kann es natürlich nicht schaden, hier mal noch 90 Punkte aus Stuttgart mitzunehmen.
Er kommt jetzt ja in diese Verteidigungsposition. Also er hat ja letztes Jahr so um diese Zeit rum angefangen, Punkte zu sammeln. Und wir haben letztes Jahr dann auch schon über seinen Herbst gesprochen, als er so viele Challenger-Turniere noch gespielt hat, um unbedingt unter die Top 100 zu kommen, damit er bei den Australian Open schon direkt im Hauptfeld ist. Und er kommt jetzt so in diese Position, wo er so langsam verteidigen muss. Und er kommt zu den US Open, wo er ein Achtelfinale dann auch wird verteidigen müssen. Aber er macht schon eine ganze Menge Eigenwerbung und er ist jetzt ganz nah an den Top 50 dran. Und er hat selber gesagt, Mensch, wenn man ihm das vor 1-2 Jahren gesagt hätte, dann hätte er auch damit nicht gerechnet. Aber ich glaube, diese Auftritte letztes Jahr bei den Grand Slams, wo er Alexander Zverev in den 5. Satz gebracht hat, wo er Andy Murray in den 5. Satz gebracht hat, wo er bei den US Open so stark gespielt hatte und gegen Matteo Berrettini dann nur knapp verloren hatte, weil er ja auch verletzt war. Ich glaube, die haben ihm so viel Selbstvertrauen gegeben, dass er mit diesen Jungs mithalten kann dann ja auch, ne?
Nun, er sollte sich da eigentlich auch halten. Also das Ding ist bei ihm, ich weiß nicht, ob er sich so weit nach oben bewegen könnte, dass er jetzt mal eine längere Schwächephase wird aushalten können. Also ob er jetzt zum Beispiel an die Top 20 rankommt und deswegen dann auch mal 3-4 schlechte Monate wegstecken kann und immer noch in den Top 50 ist. Da bin ich mir bei ihm jetzt nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, er erfüllt jetzt das Potenzial, was er halt schon gehabt hat. Und das wissen wir, auf der Challenger-Tour laufen so viele rum, die ein Potenzial für einen Top 50 haben, vielleicht nicht für Top 20, aber für Top 50, und er ist jetzt halt einer derjenigen, der das erfüllt, und ich wüsste nicht, warum er das jetzt nicht noch 2-3 Jahre schaffen soll.
Aber das ist ja genau das, was wir dann auch immer sagen, es ist auf diesem Level, kommt es nicht mehr darauf an, wer den besseren Schlag hat etc., da kommt es ja auch eine ganze Menge auf Selbstvertrauen an, und das ist eine Sekundärtugend, die wir dann haben. Aber Oscar Otte hat irgendwann festgestellt letztes Jahr, ja, ich kann mit den Leuten mithalten, und ist mit einem anderen Selbstvertrauen in diese Turniere reingegangen und hat dann die Challenger-Turniere im Herbst gewonnen, und die haben ihn unter die Top 100 gebracht.
Ja, und da gehört er halt im Moment auch hin.
Ja. Also Oscar Otte hier das Halbfinale erreicht. Wir können gerade noch ein Wort über Jan-Lennard Struff verlieren. Der hat nämlich auch nach Comeback, nach seinem Fußbruch oder seinem Zehenbruch in Miami, hat er jetzt sein Comeback gegeben. Erste Runde gegen Marcus Giron hatte er gewonnen mit 10-8 im 3. Satz im Tiebreak, wo er noch Matchbälle abwehren musste. Und dann hat er gegen Lorenzo Sonego in 2 Tiebreaks verloren. Er selber, glaube ich, schien hinterher sehr zufrieden zu sein, dass er überhaupt wieder spielen kann. Und auch für ihn ist ja Rasen nicht unbedingt der allerschlechteste Belag.
Nö, also kommt seiner Art, Tennis zu spielen, seiner relativ radikalen und geradlinigen Art, Tennis zu spielen, auf jeden Fall entgegen. Und er ist natürlich jetzt auch so ein bisschen in der Situation, dadurch, dass er relativ lange verletzt war, aber nicht so lange, dass er jetzt mit einem Protected Ranking unterwegs ist, dass er einigermaßen fix wird, Punkte holen müssen, um sich da eben drin zu halten, sagen wir mal, zumindest in den Top 100 drin zu halten.
Wir müssen mal einmal gerade nachgucken, wo Struff jetzt im Moment steht, nach seiner zweiten Runde, Platz 149 nur noch, weil jetzt dann dann auch einige Punkte wegfallen in der nächsten Zeit. Also er ist nicht mehr unter den Top 100 und da wird er jetzt eine ganze Menge machen müssen und wahrscheinlich dann auch im Sommer einige Challenger spielen müssen, um sich die Position wieder zurückzuholen. Er wird ja sicherlich dann auch die Tennis-Bundesliga mitnehmen in der neuen Saison und dann werden wir ihn vielleicht dann auch bei den Challengern, zum Beispiel Braunschweig etc., dann sehen. Also Jan-Lennard Struff hier die zweite Runde erreicht. Wir müssen über das andere Turnier noch sprechen, die Libema Open in Sertogenbosch, kombiniertes Frauen- und Männer-Event. Wir haben eben schon über die Frauen gesprochen und jetzt müssen wir über einen Sieger sprechen, der das zweite Hauptfeld seiner Karriere bei einem ATP-Turnier gespielt hat. Das erste, da musste man bei Tennis Abstract schon sehr lange zurückscrollen, um das zu sehen. Das war nämlich 2016 in Winston-Salem, dieses Vorbereitungsturnier auf die US Open, eins der wenigen Felder mit 48er Feld. Eins der wenigen Turniere mit 48er Feld. Und Tim van Rijthoven hat hier das Turnier gewonnen. Und das hat er in überragender Art und Weise gemacht. In der ersten Runde gegen Matthew Ebden, dann gegen Taylor Fritz in drei Sätzen, dann gegen Hugo Gaston. Und dann hat er Felix Auger-Aliassime besiegt mit 7-5 im Tiebreak des dritten Satzes. Und am Ende besiegt er Daniil Medvedev und zwar nicht in irgendeiner Weise mit Glück, sondern mit 6-4, 6-1. Was für ein Lauf für Tim van Rijthoven, der zum zweiten Mal in einem ATP-Hauptfeld stand.
Ja, wirklich schon eine erstaunliche Geschichte. Und wenn man jetzt noch sagen kann, beim Halbfinale natürlich auch ein bisschen Glück drin, Tiebreak im dritten Satz ist immer ein bisschen Glück drin. Finale hat er klar dominiert, gerade im zweiten Satz. Und ich hatte gerade schon über ein geradliniges Spiel bei Struff gesprochen. Das kann man hier bei van Rijthoven auch sagen, dass er das auf jeden Fall hat. Hat einen guten, flachen, harten Aufschlag. Hat hier, fand ich, viel Gutes mit der Vorhand gemacht. Alle werden natürlich auf die Rückhand schauen. Bin immer ein bisschen skeptisch bei einer einhändigen Rückhand, die nicht super viel Power hat. Und die habe ich jetzt in seiner einhändigen Rückhand nicht gesehen, aber er hat einen guten Slice gehabt, den hat er ja auch eingesetzt und dann eben wirklich dieses geradlinige Spiel. Gerade im zweiten Satz hat er auch sehr gute Returns gegen den Aufschlag von Medvedev heute im Finale drin gehabt und ist natürlich bei so jemand immer schwer zu sagen, hat er jetzt wirklich eine realistische Chance, sich da oben festzusetzen, aber wir können wohl festhalten, dass die Chance recht gut ist, dass er zumindest eine Wildcard für Wimbledon bekommt und da dann sich noch ein bisschen an Geld wird für, ja, mitnehmen können. Punkte wird es ja nicht geben. Dann könnte ja die Möglichkeit bestehen, dass er zumindest einen Angriff auf die, ja, zu einem Angriff auf die Top 100 ansetzt.
106. ist er im Moment in der Weltrangliste, jetzt nachdem er knapp 100 Plätze gut gemacht hat in der Weltrangliste. Du hast die Rückhand angesprochen, einhändige Rückhand, da werden natürlich mal wieder viele Menschen feuchte Augen kriegen, die ja absolute Verfechter der einhändigen Rückhand sind. Das Problem ist, die hat nicht diese Power, was du gerade gesagt hast. Das ist nicht keine Wawrinka-einhändige Rückhand oder Dominic Thiem-einhändige Rückhand, sondern es ist eine Rückhand mit weniger Power und die ist halt auf Sandplätzen ist sie eine Schwäche. Und ich habe in den letzten Tagen habe ich viel von einem Twitterer gelesen aus Polen, der sehr viel die Challenger-Turniere beobachtet. Und der hat gesagt, ja, das ist auf Sand eine Schwäche. Und hier auf Rasen ist das eine Stärke, dieser Rückhand-Slice gewesen. Und die hat er gewinnbringend genutzt. Und die kannst du in auf einem, ich sag jetzt mal etwas despektierlich, auf einem Acker wie in Stuttgart, kannst du diese Rückhand nicht so gut einsetzen, ihre Rückhand-Slice, wie auf diesem Teppich, den wir in Sertogenbosch hatten, weil der Center Court nicht für Training genutzt worden ist, sondern nur für das Spiel und deswegen dementsprechend dann gut aussah. Und da war es dann halt wirklich eine große Stärke auf diesem so glatten Untergrund Rasen.
Ja, man hatte halt auch gesehen, seine Gegner sind ja in die Rückhand reingegangen. Also Auger-Aliassime hat es gemacht, Medvedev hat es gemacht und das ist ja auch, was ich mir als erstes auch vornehmen würde, wenn ich gegen ihn spiele. Einfach weil da eben nicht so viel Power drin ist, aber der Rest seines Spiels hat eben dafür gereicht, zumindest einen sehr großen Karrierehöhepunkt hier hinzulegen und jetzt warten wir mal ab. Er ist jetzt auf jeden Fall nächste Woche beim Challenger in Ilkley dabei, dass er durchaus einige Berühmtheit hat, weil dort immer eine Wildcard für Wimbledon vergeben wird. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er die jetzt schon haben wird und dass er es schaffen wird, ins Wimbledon-Hauptfeld hinein und dort zumindest dann das Preisgeld mitzunehmen. Aber ja, eine erstaunliche Geschichte.
Er ist der dritte Spieler in der Open Era, der bei seinem zweiten Main-Tour-Event oder Main-Level-Event bei ATP-Event einen Titel geholt hat. Die zwei anderen waren Steve D'Assis, der 2007 in Amersfoort gewonnen hat und ganz berühmt Leighton Hewitt, der damals in Adelaide 1998 gewonnen hatte, das habe ich damals verfolgt und habe gedacht, was ist das für ein Rotzlöffel? Ja. Als 16-Jähriger damals.
16, ja. Aber ich meine, wenn er die Karriere von Dassis hinbekommen würde, wäre schon beeindruckend.
Da würde er wahrscheinlich selber auch nicht so unbedingt gegen meckern. Und Van Reithoven hat es geschafft, die drei ersten der Setzliste hier zu besiegen. Nämlich Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime und Daniil Medvedev. Und Medvedev ist im Moment die Nummer 1 der Weltrangliste, tagesaktuell. Und jetzt auch in der neuen Woche ist er die neue Nummer 1 der Weltrangliste. Also Van Reithoven hat hier wirklich einen Traumlauf hingelegt. Und das darüber, also ein Spieler jenseits der Top 200, wenn du den fragen würdest, was möchtest du haben? Eine solide Top-100-Karriere oder würdest du gerne so ein 250er-Turnier gewinnen, in dem du hintereinander Medvedev und Auger-Aliassime besiegst? Na, was wird der sagen?
Oh, der wird das schon mitnehmen. Ja, völlig zu Recht. Und eben, Auger-Aliassime gehört sicherlich mindestens zur zweiten Reihe der Favoriten in Wimbledon. Medvedev würde es wahrscheinlich auch gehören, wenn er dabei wäre. Es wäre jetzt natürlich bei einem Van Reithoven auch die Frage, wie sähe das eben im Best of Five aus? Mhm. So viel Erfahrung hat er da noch nicht. Und da kann ich mir vorstellen, würde eben der ein oder andere Spieler ihn wirklich auf der Rückhand malträtieren. Aber gut, nehmen wir das jetzt einfach mal, so wie er das hier mitgenommen hat, nehmen wir das auch mal mit. Klar. Und sagen, er hat einen ATP-Titel gewonnen.
Knapp 100.000 Euro hat er dazu gewonnen und das ist dann auch die größte Börse in seiner Karriere. Und er hat im Finale, wie gesagt, Daniil Medvedev geschlagen. Der hat hier ein gutes Turnier gespielt auf Rasen. Gilles Simon hat er besiegt. Gilles Simon ja auch einer, der durchaus ganz gerne auf dem Rasen spielt. Ilya Ivashka, Adrian Manarino, auch ein ausgewiesener Rasenspezialist, der wahrscheinlich dann auch in Newport noch nach Wimbledon antreten wird. Und Medvedev, glaube ich, kann mit der Vorbereitung erstmal ganz zufrieden sein, auch wenn er wirklich gar keine Chance hatte im Finale. Wir haben es hier zusammen gesehen, das war gar nichts.
Nee, da ist er auch total weggekippt zum Ende hin. War ja auch irgendwie nicht zu erklären, warum das passiert ist. Hat dann auch nicht mehr so richtig sein Spiel angepasst, ist dann eben wirklich immer in diese Rückhand reingegangen und dann ging es ganz fix im zweiten Satz. Insgesamt ja eben auch für ihn einfach eine komische Phase, weil einerseits weiß er kann sich jetzt hier nicht auf einen der Saisonhöhepunkte vorbereiten in Form von Wimbledon. Dann schaut er aber hin, wird sich sagen, naja, trotzdem habe ich natürlich die Möglichkeit, 1000 Punkte in der Rasensaison mitzunehmen, indem er jetzt, oder hätte 1000, indem er hier gewonnen hätte, Halle gewonnen hätte und dann noch Mallorca gewonnen hätte und kann damit natürlich in der Theorie Vorsprung auf jene schaffen, die oben mit ihm in den nächsten Monaten um die Weltranglistenspitze sich duellieren werden. Also mit Djokovic, vielleicht mit Zverev, vielleicht mit Alcaraz, vielleicht oder vermutlich sogar mit Nadal, wenn der spielt. Und von daher eigentlich eine wichtige Phase für ihn, um all die Punkte mitzunehmen, weil er sich auch nicht für Wimbledon schonen muss und auf der anderen Seite eben keine Chance, sich auf einen der Saisonhöhepunkte in Wimbledon vorzubereiten.
Tim van Reithoven hat also dieses Turnier gewonnen gegen Daniil Medvedev im Finale. Lass uns gerade noch darüber sprechen. Felix Auger-Aliassime im Halbfinale verloren gegen Van Reithoven. Er macht mir nach wie vor, gibt er mir Rätsel auf, weil er vielleicht der eleganteste Spieler ist seit Roger Federer. Das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das zu hoch gegriffen ist. Er hat alle Waffen, er hat alles, was er spielt, das ist auf einem Top-Level. Und dann lässt er sich von Tim van Reithoven dupieren. Das hat auch Daniil Medvedev geschafft. Und ich will das überhaupt in keiner Weise in Abrede stellen. Aber Felix Auger-Aliassime muss den Anspruch haben, solche Turniere entweder zu gewinnen oder mindestens das Finale zu erreichen. Und das hat er wieder nicht geschafft, weil er gegen Tim van Reithoven verloren hat.
Ja, hat halt nicht Federers Killerinstinkt.
Also das könnte sein.
Das können wir mittlerweile festhalten. Und er hat auch nicht die Konstanz. Auch das können wir festhalten. Kann natürlich noch kommen, kann sein, dass er beides in sich entdeckt. Federer hatte weder die Konstanz noch den Killerinstinkt am Anfang seiner Karriere. Das hat auch noch ein, zwei Jährchen über das Alter von Auger-Aliassime, das dieser bisher erreicht hat, angedauert. Aber ja, ich glaube, wir können mittlerweile ausschließen, dass er die Art von Karriere haben wird. Und trotzdem, er geht eben nach Wimbledon. Und wenn die Auslosung für ihn passt, dann ist er sicherlich einer der Favoriten, um mindestens ins Halbfinale zu gehen.
Wir haben letztes Jahr ja auch einen extrem starken Felix Auger-Aliassime gesehen in Wimbledon. Also von daher ist es für mich, steht es auch außer Frage, dass er zu den Favoriten dort gehört, mindestens das Halbfinale zu erreichen. Wir werden natürlich die Auslosung abwarten müssen. Die wird es ziemlich genau in knapp zwei Wochen geben und dann werden wir natürlich auch wieder eine Auslosungsvorschau auf Wimbledon geben und dann werden wir natürlich auch während Wimbledon regelmäßig zu hören sein mit unserem Podcast. Das waren die Herren. In der nächsten Woche geht es in Halle und im Queen's Club weiter. Zwei, ja, die Traditionsturniere auf Rasen und die beiden Vorbereitungsturniere auf Rasen für die Herren. Und dann werden wir nächste Woche im Podcast darüber sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über die News der Woche sprechen. Der Billie Jean King Cup hat jetzt eine Heimat für die Finals und Andrea Gaudenzi, der CEO der ATP, hat ein neues Konzept vorgestellt für die nächsten Jahre und darüber müssen wir sprechen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Kommen wir zu den News der Woche und da haben wir in der letzten Woche eigentlich nur zwei große News gehabt. Die erste News, die können wir relativ schnell abhandeln, das ist, dass die Billie Jean King Cup Finals im November in Glasgow stattfinden werden. Schottland als Hauptstadt des Nationentennis, das ist auch eine Nachricht, die wir ja eher selten gehört haben. Schottland oder Glasgow beheimatet dann ja auch die Gruppenphase der Davis Cup Finals im September und wird dann im November dann auch Gastgeber sein für diese Billie Jean King Cup Finals. Da musste man dann allerdings die Wildcard, die man noch hatte, an Großbritannien vergeben, die ja relativ sang- und klanglos in der ersten Runde ausgeschieden waren. Im kalten Tschechien, glaube ich, war das damals, als Emma Raducanu ihre ersten Matches auf Sand gehabt hat. Aber Großbritannien hat jetzt die Wildcard bekommen und in Glasgow werden die Billie Jean King Cup Finals sein. Als Großbritannien damals den Davis Cup gewonnen hat, da haben sie ein Spiel in Glasgow gehabt und da haben die Leute damals die Halle abgerissen, als die beiden Murray-Brüder Doppel gespielt haben.
Ja, es war entweder gegen Argentinien oder gegen Japan. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber es macht es natürlich in der Theorie auch Sinn, dahin zu geben. Wir wissen auch, dass hier der Grund einfach Emma Raducanu ist. Wäre nicht überrascht, wenn wir in den nächsten Jahren den einen oder anderen Event in Großbritannien haben würden, einfach um Raducanu die Möglichkeit zu geben, so häufig wie möglich in Großbritannien zu spielen. Und ja, es dürfte der Hauptgrund sein, warum das hieran vergeben wurde. Letztes Jahr ist ja dann Prag quasi eingesprungen für Budapest. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich immer wieder mal ein bisschen erleben in den nächsten Jahren, solange sich das Tennis noch neu ordnet, dass eben solche Orte einspringen und vielleicht jetzt nicht das ganz große Geld auf den Tisch legen, aber wohl für volles Haus werden sorgen können.
Gegen Australien damals 3-2 haben die Briten gewonnen und damals, wie gesagt, wurde diese Halle abgerissen in Glasgow und jetzt ist die Gruppenphase halt da in Großbritannien, in Glasgow, in Schottland und dann die Billie Jean King Cup Finals, die auch dort stattfinden. 12 Nationen werden es sein, 3 Vierergruppen werden wir dort haben und dann werden wir die qualifizierten Nationen haben, nämlich Großbritannien, Australien, Belgien, Kanada, Tschechien, Italien, Kasachstan, Polen, die Slowakei, Spanien, Schweiz und die USA. Die deutsche Mannschaft ist ja nicht qualifiziert, weil sie gegen Kasachstan verloren hatte am Anfang des Jahres. Und deswegen wird Deutschland nicht dabei sein und konnte auch nicht auf diese Wildcard hoffen, es sei denn, die Billie Jean King Cup Finals hätten in Deutschland stattgefunden. Das ist die eine Nachricht. Die andere Nachricht ist eine Nachricht, die in der letzten Woche rauskam, weil die ATP nämlich gesagt hat, sie haben eine Vision. One Vision heißt die Vision, die der CEO der ATP, Andrea Gaudenzi, vorgestellt hat. Und die Hauptnachricht ist eigentlich, dass das Tennis sich ja ein bisschen neu aufstellen will in den nächsten Jahren. Und dazu gehört, dass Turniere aufgewertet werden. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es immer mal wieder Gerüchte gab, ja, nicht nur Indian Wells und Miami sollen 12-Tages-Turniere werden, sondern vielleicht auch die anderen Masters-Turniere. Und ein Anfang ist gemacht. Ab dem Jahr 2023 wird es 3 weitere Events geben, 3 weitere Masters-Turniere, die 12 Tage dauern werden, nämlich Madrid, Rom und Shanghai. Und die werden dann 12 Tage dauern und ab 2025 werden auch die Turniere in Cincinnati und der Rogers Cup, der ja alternierend in Toronto und Montreal stattfinden wird, werden dann auch zu 12-Tagesturnieren werden. Das heißt ja als erstes, die Nachricht, die heißt ja für mich, wir erleben die Konzentration auf weniger größere Events und die 250er, 500er Turniere müssen gucken, wo sie bleiben. Weil wir sprechen gleich über den München-Termin. Der ist ja ganz finster.
Ja, es ist eine absolute Aufwertung dieser großen Turniere. Da steckt das Geld drin. Wir müssen jetzt auch sagen, da werden jetzt zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Das war immer so ein bisschen die Frage über die letzten 2, 3 Jahre, wo es ja diese Gerüchte schon gab, dass es wohl so im Tennis zu dieser Konzentration kommen wird. Jetzt werden diese Turniere hier, also Madrid, Italien, Shanghai, werden im nächsten Jahr auch schon 96er Felder haben und werden dann auch wirklich zu de facto 2-Wochen-Turnieren werden. Dasselbe dann eben in Cincinnati und in Kanada. Die Lizenz von Cincinnati steht übrigens zum Verkauf. Mhm. Mal schauen, wo die am Ende hingeht, ob die wirklich in Cincinnati bleiben wird oder noch einen neuen Ort findet. Aber ja, ist eine absolute Verschiebung hin zu eben den großen Events und es ist ja auch die Frage, und das wird relativ kontrovers im Moment noch diskutiert, wie schaut es aus, wird es die Erlaubnis geben, dass 250er Events jeweils in der 2. Woche von diesen Turnieren stattfinden können oder ist das nicht der Fall? Im Moment scheint die ATP das nicht zu wollen, ist natürlich bitter, weil es kann dann eben für viele heißen, dass sie diese Masters-Saison irgendwie 3, 4 Matches spielen werden, nur auf dem ATP-Level, einfach weil sie irgendwie zum Beispiel Rom und Madrid dann erste Runde rausgehen, French Open vielleicht auch, und dann sind halt 6 bis 8 Wochen einfach mal komplett weg aus dem Kalender und sind nur 3 Matches gespielt worden, wenn nicht noch irgendwie Challenger da reingehen dürfen. Also da bin ich gespannt, wie das gelöst werden soll, denn führt halt eben wirklich dazu, dass sich alles auf die großen Namen und auf die großen Events konzentriert.
Was sagen die Spieler dazu? Das ist eine Frage, die ich mir dann auch gestellt habe. Ja, es gibt mehr Hauptfeldplätze und mehr Hauptfeldplätze für Spieler, so ich sage jetzt mal von Platz 50 bis Platz 80, die vorher in die Quali mussten und dann jetzt die Möglichkeit haben, direkt im Hauptfeld bei einem Turnier zu spielen, was wirklich gut dotiert ist. Was sagen diese Spieler dazu? Die werden wohl sagen, okay, das ist okay für mich. Es gibt mehr Spieler, die dann auch in die Quali kommen können. Es wird ein 96er-Feld geben. Es ist ja nicht mal ein 64er-Feld, wie zum Beispiel jetzt, als es nur 7 oder 8 Tage dauert. Ich bin gespannt, was die Spieler dazu sagen.
Tja, hängt natürlich davon ab, wie viel Erfolg sie jeweils haben werden. Mhm. Also wenn du eine schlechte Serie hast und dann eben 3, 4 Mal früh rausgehst, dann bringt dir das am Ende wahrscheinlich nichts. Und was wir einfach sehen, ist eben, dass die Hürden, um nach oben zu kommen, die werden immer größer. Und wir hatten jetzt dann eben auch zeitgleich schon gehört von mehreren 250er und 500er Lizenzen, wo es eng werden könnte, wo es Überlegungen gibt, werden sich diese Turniere zusammentun oder werden sie andere Möglichkeiten finden, weil häufig lohnt sich das ja schon nicht. Und es ist heute schon so, dass bei wenigen dieser Turniere wirklich ganz große Namen antreten, es sei denn, es gibt eine persönliche Verbindung, zum Beispiel wie bei Novak Djokovic in Serbien. Und ansonsten ist es halt häufig so, dass die immer weiter nach hinten fallen und das könnte wirklich sein, ja, dass wir da ein gewisses Sterben sehen werden in den nächsten Jahren.
Wir müssen nämlich über diesen Kalender sprechen und dieser Kalender sagt zum Beispiel, und das habe ich eben schon erwähnt, dieser Kalender sagt zum Beispiel, dass Barcelona und München ab dem nächsten Jahr in einer Woche stattfinden. Und Barcelona im April ist fantastisch bestimmt. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt. Ja, es gibt auch mal Schlechtwetterphasen in Barcelona, aber insgesamt Frühling, gute Temperaturen. Wir haben allerdings schon eine Woche später auch in München Schnee gehabt und das ist nicht in irgendeiner Weise übertrieben gewesen, sondern es gab in Erstrundenmatches Schnee. Mischa Zverev kann davon zum Beispiel ein Lied singen. Das ist jetzt eine Woche nach vorne geholt worden. Zusammen mit Belgrad wird nächstes Jahr München stattfinden. Noch eine weitere Woche nach vorne geholt zum Beispiel ist Estoril. Die müssen sich wahrscheinlich ums Wetter auch keine Gedanken machen. Aber München zum Beispiel, die werden knabbern im nächsten Jahr gute Namen zu bekommen. Und Alexander Zverev hat sich dieses Jahr schon in kühlen Temperaturen sehr schwer getan.
Auch Estoril wird sich schwer tun, denn die kommen damit direkt nach Miami. Und wer wird dann irgendwie von Miami direkt nach Estoril gehen, nur um dann nach Monte Carlo, vielleicht nach Barcelona, nach Madrid und nach Rom zu gehen? Also das werden eher Pausenwochen sein. Und wenn werden die großen Spieler eher in Barcelona zum Beispiel spielen? Also für München und für Estoril bitter. Und beide werden sich halt dann wahrscheinlich irgendwas überlegen müssen. Ist es zum Beispiel für München wirklich möglich, Zverev an sich zu binden? Oder würde der dann doch irgendwann Barcelona bevorzugen, weil es einfach dort viel mehr im Angebot gibt? Und ähnlich wird es Estoril handeln müssen, ähnlich wird es Marrakesch handeln müssen. Und ja, es ist wirklich eine Konzentration, gerade in der Sandplatzsaison, auf einige große Turniere.
Wir müssen auch noch darüber sprechen, dass im September und Oktober die chinesischen Turniere wieder stattfinden werden. Dass Chengdu geplant ist, dass wir Zhuhai haben, dass wir Beijing haben werden, Ende September und das ist ein 500er Turnier. Und dass wir auch Shanghai haben werden und auch das ja 12 Tage dann stattfinden wird. Der Fall Peng Shuai ist immer noch nicht in irgendeiner Weise zufriedenstellend abgeschlossen, aber da habe ich zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, die WTA wird in diesem ganzen, dieser ganzen One Vision überhaupt nicht mit einem Wort erwähnt. Ja, Andrea Gaudenzi hat gesagt, sie möchten gerne kombinierte Events daraus haben, auch irgendwann mit Paris Indoor, wobei ich mir das im Moment noch nicht so richtig vorstellen kann. Aber das ist eine Geschichte, wo ich sage, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja Leute, uns doch egal, was mit dem Frauentennis passiert, wir machen das jetzt erstmal auf unsere Art und Weise.
Naja, also es gibt eben diese One Vision, es soll aber eben auch noch eine zweite Vision geben und da soll es dann zu Zusammenlegungen kommen, nur ehrlich gesagt, da wird jetzt auch schon wieder seit Beginn der Pandemie drüber gesprochen und so richtig was passiert ist nicht. Müssen wir mal gucken, ob sich da irgendwas ergibt und wegen den ganzen chinesischen Turnieren. Ich meine, da ist ja nicht nur Peng Shuai, da ist ja auch noch die ganze Zero-Covid-Geschichte. Mhm. Also mal schauen, wie das überhaupt in anderthalb Jahren aussieht. Der war, ja, wir hatten schon in den Zeiten vor Covid darüber gesprochen, dass sich Tennis neu aufstellt und jetzt sind wir da. Und dann werden wir mal schauen, wo in 2025 sich das Profi-Tennis befindet, was da dann der Fall sein wird. Wie wird es zum Beispiel sowas wie eine Challenger Tour Plus geben, wo einige der 250er Turniere runterwandern werden, wo halt die Löcher enger werden, wo das Geld wirklich bei den großen Turnieren verteilt werden wird, auf Damen- wie auf Herrenseite, ist sicherlich im Bereich des Möglichen und müssen wir mal gucken.
Das wird sehr, sehr spannend sein. Andrea Gaudenzi hat seine One Vision vorgestellt und die erste Auswirkung ab dem nächsten Jahr ist erstmal, dass 3 weitere Masters 1000 Turniere 12-Tages-Events werden. Ich meine, ich habe nichts gegen 12 Tage Rom. Also, das Turnier ist fantastisch. Auch Madrid ist super. Ich habe da nichts gegen, aber es wird halt wahrscheinlich zu Lasten der kleinen Turniere gehen.
Ja, es ist halt eine Konzentration auf verschiedene Standorte oder bestimmte Standorte und die Sandplatzsaison gerade in Europa, aber auch die Hartplatzsaison in den USA hat ja davon gelebt, dass es viele kleine Turniere gab und die werden sich jetzt halt wirklich ihre Nische suchen müssen und oder werden pleite gehen da oder vom Kalender verschwinden. Davon kann man ausgehen. Ich meine, ich schaue jetzt gerade nochmal auf den November 2023, also Metz und Stockholm sind jetzt in der Woche vor den ATP-Finals gelandet. Da kann man davon ausgehen, da werden die großen Namen auch nicht mehr vorbeischauen. Okay. Also wenn es nicht ganz große Not am Mann ist, irgendwer noch irgendwie ins Feld rein will nach Turin, ja, dann sind die Zeiten auch vorbei, dass da irgendwie die Tsitsipases dieser Welt zum Beispiel aufschlagen.
Das waren die News der Woche, die wir jetzt noch hatten. Und damit geht die heutige Ausgabe zu Ende. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf Spotify und auf iTunes. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Facebook und dann gibt es nächste Woche auf jeden Fall wieder einen Podcast, dann über die Turniere in Halle und Queens, im Queens Club und natürlich die Bet 1 Open bei den Frauen, das große Turnier, eins der großen Vorbereitungsturniere und Birmingham ist nächste Woche auch noch, ne? Bei den Frauen, genau. Das sind die Turniere, die wir nächste Woche sehen werden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.